Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Basel heute oben mit dem Regierungskandidat Elia Rediger und seinem Versuch, eine neue Bewegung von Kultur zu mobilisieren. Und zu Gast bei uns in der Sendung ist heute Irena Breschner. Irena Breschner, Sie sind Schriftstellerin. Das Jahr haben Sie einen Roman veröffentlicht mit dem Titel «Die undankbare Fremde». Können Sie kurz sagen, wer ist die undankbare Fremde?
Beides, die Person, eine Jugendliche, sowie auch das Land, wohin sie einwandert.
Also die Schweiz.
Ja.
Sie sind selber in die Schweiz eingewandert, das ist jetzt 40 Jahre her. Über 40 Jahre dürfen Migrantinnen eine Fremde undankbar sein?
Darf nicht.
Okay, wir reden später darüber mit der Irena Breschner. Sie fährt heute auf dem Tandem durch die Sendung mit. Wir reden dann später über ihr Buch und das Fremdsein. Das Wetter am Wochenende, morgen gibt es Sonne und Wolken. Am Sonntag regnet es. Am Mikrofon Marlene Sandra. Zuerst zu den Meldungen aus der Region. Bei den Ermittlungen zum Tötungsdelikt in Frankendorf Ende September meldet die Baselbieter Staatsanwaltschaft einen Erfolg. Der mutmaßliche Täter sei in Haft, man habe ihn durch eine internationale Fahndung gefasst. Er sei diese Woche in Polen von der Polizei befragt worden und sei jetzt in Untersuchungshaft. Am 24. September ist eine Frau in ihrer Wohnung tot aufgefunden worden in Frankendorf. Kulturstadt Jetzt wehrt sich gegen die Installation von Überwachungskameras in der Stadt. Nachdem der Grosse Rat vor einem Jahr Nein gesagt hat zur Videoüberwachung in der Stadt, hat die CVP das Anliegen neu lanciert. Das sei Zwängerei, schreibt Kulturstadt Jetzt in einer Mitteilung. Der öffentliche Raum solle mehr belebt werden, heisst es weiter. Dann wurde er sicherer, als wenn man nun überwachen würde. Im St. Johann ist gestern oben ein 31-jähriger Mann überfallen und dabei schwer verletzt worden. Das Opfer sei mit schweren Kopfverletzungen im Spital, schreibt die Basler Staatsanwaltschaft. Er sei gestern oben um die 9:30 in einem roten BMW an der Elsässer Strasse unterwegs gewesen. Zwei Männer haben ihn mit einer Stichwaffe angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Gemeinde Asch möchte Wasserprojekte in der dritten Welt unterstützen. Und zwar mit einem Solidaritätsrappen, der die Gemeinde auf jeden Kubikmeter Wasser zahlt, den sie bezieht. Asch sei die erste Gemeinde in der deutschen Schweiz, die beim Projekt von der Organisation Solidarito Suisse mitmache. Im Rennen ums Regierungspräsidium stehen der bisherige Guy Morin und der Baschideur unter Lorenz Nägeli. Neben diesen drei bekannten Köpfen gibt es aber auch weniger bekannte. Einer von ihnen ist der Basler Musiker Elia Rediger, der Bandleader von der Popgruppe The Bianca Story. Gestern oben hat Elia Rediger im Rahmen von seinem Wahlkampf zu einem sogenannten Flügelgespräch eingeladen. Zusammen mit dem Baschideur ist Elia Rediger im Unternehmen Mitte am Flügel gesessen und die beiden haben über ihre Visionen von Basel diskutiert. Benedikt Erni.
Gestern oben im Unternehmen Mitte. Eine typische Situation für einen Donnerstag oben in der grossen Halle. An den Tisch sitzen junge Leute, schwätzen zusammen, zwischen den Säulen rennen Kinder durch. Es ist laut. So laut, dass man das Gespräch zwischen Elia Rediger und dem Baschideur kaum versteht. Zusammen diskutieren und am Schluss zusammen einen Song schreiben, ist das erklärte Ziel vom Oben. Das Interesse an der Diskussion ist aber verschwindend klein. Fast niemand hört zu. Nach rund einer Stunde Gespräch am Flügel zeigt sich der Elia Rediger enttäuscht über den Verlauf vom Oben. Er, der sich als Sänger von der Gruppe The Bianca Story andere Auftritte gewöhnt ist. Er, der an Konzert die ganze Aufmerksamkeit bei sich hat.
Das ist wirklich eine neue Erfahrung für mich in dieser Kampagne, jetzt, die bis Ende Oktober ist, dass man mit Anliegen, die eigentlich eine Stadt befassen und die Menschen befassen, eigentlich auch um Aufmerksamkeit muss poolen, dass sich die Leute anfangen überlegen, was könnte man eigentlich noch machen.
Mehr Mut, Lockerheit und Chaos, das ist der Wahlkampfslogan vom 27-jährigen ehemaligen Kunststudent. Er will, dass Kulturschaffende mehr gehört werden zu Basel und eine bessere Vertretung in der Regierung haben.
Es geht um ein Signal, dass man an eine Stadt glaubt, die von Kultur gesteuert wird, von einer Bevölkerung gesteuert wird, die will etwas verändern noch. Und wenn man einfach sagt, der Status quo ist eigentlich gar nicht so schlecht und wir leben, das ist absolut. Aber die Stadt, weil sie eben so viele Mittel hat, ist noch für mehr möglich. Es geht um eine Zielsetzung, dass man sagt, dort will man hin und das verfolgt man.
Mit seiner Kandidatur versucht Elia Rediger in der Stadt eine Bewegung auszulösen. Eine Bewegung, die aus der jungen Kulturszene entstehen soll. Von dieser Bewegung war zumindest gestern oben aber nichts zu spüren. Kaum jemand ist extra in die Mitte gekommen, um den Popstar, der jetzt Politik macht, zu unterstützen. Zurückhaltend war aber auch der Elia Rediger selber. Viel zu brav für jemanden, der die Bühne an Konzert für die eigene Show braucht, tanzt, umrennt, ausflippt. Mut, Lockerheit und Chaos eben. Das soll noch anders werden, versichert der Elia Rediger spätestens bei einem Konzert am 12. Oktober auf dem Marktplatz. Dort rief der Elia Rediger zum ersten urdemokratischen Songschreiben auf. Eine Art Landsgemeinde soll es geben für ein neues Lied von seiner Band, der Bianca Story. Und spätestens dann stellt sich die Frage, ob der Elia Rediger den Wahlkampf nicht als Werbespot für die eigene Band missbraucht. Auf das angesprochen, sagt er.
Die Anliegen, die wir machen, meinen wir sehr ernst. Ich meine, die Realitäten wissen wir alle. Dass ich nicht realistisch zum Regierungsratspräsident gewählt werde. Aber es geht in dem Sinne darum, nur wenn man es ernst meint, etwas durchzuführen, dann stößt man auch auf Gehör. Und das ist ein Teil von dieser ganzen Geschichte. Und ich glaube, alle die Leute, die mich wählen würden und mich werden wählen, die nehmen genau das ernst, dass sie eigentlich ein Signal senden, dass Kultur in Basel als grosser geschrieben werden und an das geglaubt werden.
Was der Elia Rediger konkret will unternehmen will, um die Kultur zu fördern, von dem hat man gestern wenig gehört von ihm. Eine Forderung von ihm ist die Schaffung von einer Anlaufstelle für Kulturschaffende beim Kanton. Und darum hat sich das Lied, das der Elia Rediger am Schluss mit dem Baschi Dürr zusammen geschrieben hat, um das Thema Anlaufstelle dreht. Zusammen mit ein paar einfachen Klavierakkorden ist der Song über die Anlaufstelle dann quasi der Höhepunkt vom Oben gewesen. Aber auch der ist wegen dem Lärm und der schlechten Akustik in der Halle vom Unternehmen Mitte verhallt.
Der Benedikt Erni über eine andere Wahlkampfveranstaltung. 23 Minuten vor 6 Uhr im Regionaljournal Basel auf der RS1. Wir fahren heute auf dem Tandem durch die Sendung. Gast ist Irena Breschner, Schriftstellerin, Journalistin und Übersetzerin. Frau Breschner, Sie haben vorher geschmunzelt bei diesem Beitrag. Was meinen Sie, werden Sie den Elia Rediger wählen?
Weiß nicht, kenne ich ihn nicht.
Sie leben in Basel seit 1968. Wir sind mit Ihren Eltern geflüchtet aus der ehemaligen Tschechoslowakei. Damals in der Zeit, wo die Sowjetunion die Reformen vom Prager Frühling niedergeschlagen hat. Jetzt haben Sie einen Roman geschrieben über eine Frau, die ganz eine ähnliche Geschichte hat wie Sie, das heisst die undankbare Fremde. Was ist das für eine Geschichte?
Es ist eine Jugendliche, die von ihren Eltern aus einer Diktatur in die Schweiz gebracht wird. Und man würde erwarten, dass sie glücklich ist und sich und begeistert ist, aber das ist gar nicht der Fall. Und ich wollte auf das Schicksal von vielen Jugendlichen hinweisen, die von ihren Eltern irgendwo hingesetzt werden, wie ein Paket, lebe jetzt, bist du mal da und lebe mal hier und lerne die Sprache oder wie. Und das ist eine Art Gewalt und ich wollte das mal auch hinterfragen, die Vorstellung, wenn ein Flüchtling in ein wohlhabendes, demokratisches Land kommt, dass der Flüchtling dann nachher auch glücklich ist. Das ist ein ganz schwieriger, langer Weg.
Sie haben gesagt, Gewalt, Sie schreiben auch Zwangsehe. Es ist eine Zwangsehe, das ist sehr negativ.
Ja, ich wollte so ein, es ist ja eigentlich, die ganze Geschichte ist eine Liebesgeschichte mit dieser Fremde, die so viel motzt und so viel Widerstand leistet für das Land. Aber dieses Land erscheint ihr wie ein alter Mann. Sie wird wie zwangsverheiratet an einen ungeliebten alten Mann. Und mit dem muss sie leben, leben lang. Und kommt irgendwie, kann sich nicht vorstellen, ja wie, was soll ich jetzt machen? Und diese ganze Auseinandersetzung, das ist ein Entwicklungsroman, das endet ja dann nachher anders. Also ich kann ja jetzt nicht alles verraten. Aber ich wollte diese Metapher wählen für Zwangsehe. Normalerweise denkt man, das sind die muslimischen Einwanderer, die machen, die verheiraten ihre Töchter. Aber dass jetzt mal ein Mädchen aus Osteuropa eben mit der Schweiz in eine Zwangsehe leben muss. Und ich fand das ein gutes Bild für diese Gewalt.
Am Schluss ist es ja doch noch eine Liebesgeschichte. Also sprich, sie kann sich irgendwie doch noch anfreunden. Wie macht sie das?
Ja, weil nachher auch das Land ändert sich. Sie wird älter und das Land wird jünger. Und irgendwie dieser alte Mann verschwindet. Aber vorher nimmt sie das Land ganz unter die Lupe, versucht zu verstehen, was sind das für Eigenarten? Das ist etwas ganz anderes. Und das Buch wurde auch kontrovers aufgenommen. Fühlten sich viele Deutschschweizer brüskiert. Wie kann das sein? Wieso schildere ich das so? Wieso mache ich mich lustig über die hiesigen Eigenarten? Aber
der Ton ist sehr, sehr kritisch in Ihrem Buch. Also es ist auch sehr zugespitzt, fast schon frech, kann man sagen. Also ein Beispiel ist, Sie beschreiben, die Schweizer führen sich auf wie passionierte Heimleiter für schwer erziehbare. Wieso haben Sie die Provokation gewählt? So die?
Ja, weil es ist, ich finde, durch das Negative zunächst mal kann man das ja loswerden, man darf. Also es war für mich nicht so, dass ich provozieren wollte. Ich wollte auch Dinge ausdrücken, die wirklich so sind. Und die jemand empfinden kann, wenn man hierher kommt und sich an so viele neue Regeln halten muss und, sagen wir mal, aus einer sehr gefühlsbetonten Kultur kommt, in diese sehr strukturierte, die ich ja als Jugendliche auch sehr männlich empfand und deshalb auch dieser alte Mann. Aber es geht darum, dass man sich nicht sofort anpassen darf oder soll. Das kann zu wirklich psychischen Problemen führen. Also die Annahme einer fremden Kultur, es ist wichtig, dass man das langsam macht, dass man nicht einfach alles Alte wegwirft, weil das Alte kommt irgendwann wieder zurück.
Die Geschichte, das ist auch irgendwo Ihre Geschichte. Wieso haben Sie nach 40 Jahren das Bedürfnis gehabt, die jetzt zu erzählen? Eben für die anderen?
Ja, und ich habe einen Roman vorher geschrieben über eine sozialistische Kindheit. Und dort habe ich mich lustig gemacht über den Sozialismus, das Leben dort, über meine eigene Kultur, über diese Macken, die Menschen haben dort. Und dann irgendwann kam dann die Idee zwingend, jetzt schreibe ich eine Fortsetzung, die Heldin ist etwas älter. Und jetzt mache ich mich lustig auch über den Kapitalismus und über dieses, über die Schweiz, die, weil ich ja hier lebe, weil ich das hier kenne. Und das fand ich dann naheliegend. Ich war vorher als Reporterin immer wieder in andere Kriegsgebiete oder wohin auch immer, in irgendwelche heruntergekommenen Länder gereist und habe Reportagen gebracht und habe immer kritisch geschrieben. Und warum jetzt nicht auch mal mich mit dem auseinandersetzen, was hier vor meiner Tür geschieht?
Und wieso ist das so viel schwieriger?
Ja, das ist viel schwieriger, weil ich glaube auch, die Schweiz ist das nicht so gewohnt, so einen humorvollen oder sarkastischen Blick. Es sei denn, es ist ein Einheimischer. Also Dürrematt zum Beispiel hatte ja eine sehr scharfe Zunge. Und er galt als Nestbeschmutzer. Aber was ist jetzt eine? Bin ich jetzt eine Nestbeschmutzerin? Ich nannte das in einem Text ein Kuckucksei bin ich im Nest. Und das ist etwas sehr Ungewöhnliches. Also es gilt ja immer noch so ein Diktat, ungeschrieben, ja, man muss dankbar sein und alles loben.
Sie haben über die undankbare Fremde geschrieben, das ist ja riskant, das haben Sie gewusst. Sie haben vorher schon angetönt, dass die Reaktionen auch heftig sind. Können Sie das ein bisschen erzählen, was für Leute auf Sie zugekommen sind, nachdem Sie das Buch gelesen haben?
Ja, ich hatte zum Beispiel auch jetzt an der Universität Basel vor ein paar Tagen haben sich die Germanistikstudenten damit auseinandergesetzt und ich war erstaunt, wie die jungen Menschen, die doch schon die Welt gesehen haben, die in dieser multikulturellen Gesellschaft leben, wie sie sich doch verletzt fühlten durch einige Beobachtungen, die ich dort habe. Aber es ist ja auch Selbstkritik drin. Es ist einfach dieser Ton. Aber es war dann sehr, sehr gut. Wir haben miteinander diskutiert und nachher kamen sie und haben gesagt, ja, jetzt verstehe ich das. Sie fragten mich auch zum Beispiel, ja, wie stellen Sie sich die Liebe vor, dass Sie einfach immer nur motzen? Und ich habe geantwortet,
Die Liebe zur Schweiz, oder?
Ja, die Liebe, ja. Also warum jetzt einfach so viel motzen, dieser Jugendliche, die da immer alles in Frage stellt? Und ich habe gesagt, es ist eine Auseinandersetzung. Und das, womit ich mich so lange, ich habe das ja nicht einfach so hingeschrieben, ich habe sprachlich daran gearbeitet, ich hatte ja auch die Ängste, wie wird man das aufnehmen? Und all das, wenn ich mich mit etwas so lange befasse, dann liebe ich es.
Und sind Sie erschrocken auch über die Reaktionen?
Eigentlich nicht, weil ich habe mir das noch schlimmer vorgestellt. Und ich hatte ja hier in Basel dann die Premiere und das war sehr gut. Und auch sonst, es gab ja auch Rezensionen, die waren kontrovers, mal so. Aber ich finde, dass das gut gegangen ist.
Und was haben Sie für Reaktionen von Menschen gehabt, die selber die das erlebt haben, Migration? Das ist schon ganz anders gesehen, Sie.
Das ist ganz anders, natürlich. Da kamen viele Menschen, ich hatte hier auch in der Region Lesungen mit Tränen in den Augen und haben gesagt, mein Gott, ich habe gedacht, ich bin nicht normal. Und jetzt habe ich das Buch gelesen. Ich habe ja auch diese Gedanken. Aber ich wollte endlich mal eine Debatte anfangen, über Dinge reden, über die man nicht redet. Also es gibt ja nicht eine wirkliche öffentliche Diskussion darüber, wie die Einwanderer sich fühlen, wie schwierig das ist, sich zu integrieren, was Integration heißt. Das ist ja nicht nur Arbeit finden, nicht von der Sozialhilfe abhängig sein, die Sprache können. Das ist ja ein ganz schwieriger Prozess.
Was gehört denn alles da dazu, aus Ihrer Sicht?
Was gehört dazu? Deshalb habe ich das Buch geschrieben, dass man eine Vorstellung bekommt, wie schwierig das ist. Und nicht einfach meint, ja, sollen die jetzt glücklich sein, jetzt sind sie da. Ich glaube, es ist wichtig, darüber zu reden. Es ist nicht eine Gebrauchsanweisung, die ich geschrieben habe. Diese Frage wurde mir auch gestellt. Nein, ich will niemanden belehren. Ich wollte nur eine Geschichte, eine zugespitzte, erzählen, über wie das sein kann und einen Blickwinkel zeigen auf die Schweiz.
Haben Sie auch ermutigen, andere Migrantinnen oder Migranten?
Unbedingt haben mir viele geschrieben und mich angerufen, dass sie sich ermutigt fühlen und dass es Mut braucht, so etwas zu schreiben. Und daran habe ich auch gemerkt, ja, wie tabuisiert das alles ist. Ich will nur sagen, es hat ja auch eine zweite Ebene in dem Buch. Junge Frau wird älter und sie arbeitet als Dolmetscherin und Dolmetsch für frisch eingereiste Flüchtlinge vor allem, die sehr schwierige Geschichten mitbringen und von denen man annehmen kann, ja, also mit der Integration wird das wirklich happen bei denen.
Vielleicht immer noch kurz, das ist ja auch ein Teil von Ihrem Leben, dass Sie dolmetschen und mit Flüchtlingen zu tun haben, auch im Spital und anderen Einrichtungen. Noch kurz eine Frage zu dem Ermutigen und dass Migrantinnen und Migranten sich ermutigt gefühlt haben. Wieso getraut sich denn niemand etwas zu sagen? Es gibt ja die Meinungsfreiheit hier, jeder kann sagen, was er will eigentlich. Ist es mehr Selbstzensur?
Nicht nur diese Fremde ist undankbar, also die Fremde als Person, sondern auch das Land ist undankbar. Das Land möchte bestätigt werden, möchte gelobt werden, das Land hat sich geöffnet für sehr viele Kulturen, für sehr viele Menschen, die sind da, aber öffnet sich nicht für die Innenwelt, interessiert sich nicht, wie die das Land wirklich sehen. Das ist nicht nur Selbstzensur, sondern diese Selbstzensur zeigt ja, dass man ja fürchtet, die Liebe zu verlieren, die Anerkennung, das geht ja zusammen.
Also die Erwartungen an die Ausländerinnen oder die Ausländer, die ist zu stark.
Ja, und eine Kritik zu äußern, das ist hier ungewohnt. Die Schweiz ist das nicht gewohnt. Ich habe viele Lesungen in Deutschland gehabt und die Deutschen haben gesagt, ja, das könnte auch bei uns so sein. Aber die Deutschen sind natürlich als ehemalige Täternation ja sehr gewohnt, kritisiert zu werden. Und dort gibt es auch im Kulturbetrieb und also praktisch überall Migranten, die schon sich auch wirklich artikulieren können. Hier gibt es das ja noch nicht. Das fängt so langsam an.
Fremdsein und Spruch, das ist ganz eng beieinander. Sie reden Hochdeutsch, verstehen Schweizerdeutsch, aber reden es nicht. Wieso nicht?
Ja, dieser merkwürdige Sprachzustand hier, also es gibt Mundart und es gibt die Schriftsprache. Also es gibt das, was der Mund tut und die Hand tut, ist nicht dasselbe. Und ich möchte eine Einheit haben. Also natürlich, weil bei mir ja das Dominante ist ja das Schreiben und ich werde sicher nicht auf Baseldeutsch Gedichte verfassen. Ich schreibe auf Hochdeutsch und ich habe ja, man kann sagen, mehr als die Hälfte meines Lebens dafür gebraucht, um Hochdeutsch so weit zu beherrschen, dass ich darin wirklich professionell arbeiten kann. Für mich wäre Dialekt eine Anbiederung an irgendeine Frau Müller. Vielleicht würde sie mich mehr lieben, aber ich brauche sie nicht. Also ich möchte auf einer anderen Ebene kommunizieren mit den Menschen. Und da gibt mir die Hochsprache viel mehr Raum. Ich glaube, ein Dialekt ist viel zu intim. Ich habe ja nicht die Gerüche, die ein Kind hat. Ich habe das ja nicht mitbekommen. Ich würde da einwandern und würde mich unterlegen fühlen. Und genau das will ich nicht. Ich will nicht, dass die Einheimischen, die natürlich zu Hause sind in ihrem Dialekt, sich mir überlegen fühlen und mich korrigieren oder schmunzeln oder vielleicht über mich lachen.
Und wenn Sie auf der Straße mit Leuten reden, wie antworten Sie ihnen? Auf Hochdeutsch oder auf Dialekt?
Ja, nein, ich rede ja nie Dialekt. Ich antworte immer auf Hochdeutsch.
Ja, aber die Leute.
Aha, die Leute, mir.
Ja.
Ja, je nachdem. Und, ja.
Was ist Ihnen lieber?
Das ist mir irgendwie egal. Ich fühle natürlich sofort, wenn jemand auf Hochdeutsch antwortet, aber Hochdeutsch nicht gerne hat, dass da eine Aggression bei mir ankommt von diesem Menschen. Und deshalb ist mir lieber, der andere spricht so, wie es ihm, wo er sich wohlfühlt. Und dann entsteht auch etwas. Aber was ich kritisiere an der Deutschschweiz, ist die Unliebe für das Hochdeutsche. Das tut mir weh, weil, wie gesagt, ich arbeite mit dieser Sprache, sie ist mir nicht geschenkt worden, ich musste sie mir erarbeiten und sie ist ja hier, die Menschen könnten sie einfach so nehmen und sie lieben sie nicht.
Irena Breschner, Sie sind 1968 in die Schweiz gekommen, aus der ehemaligen Tschechoslowakei und damals, das war die Zeit vom Prager Frühling, da sind Flüchtlinge aus der Tschechoslowakei sehr willkommen gewesen. Wie sehen Sie das heute, wenn Sie heute so anschauen, wie über Flüchtlinge geredet wird? Wie sehen Sie das? Wie ist das heute?
Ja, damals waren wir sehr willkommen. Wir standen auch in der Hierarchie der Fremden höher zum Beispiel als die italienischen Gastarbeiter oder die Gastarbeiter aus ehemaligen Jugoslawien. Und uns wurde sehr viel Hochachtung entgegengebracht für diese Reform des Sozialismus. Und
heute ist das
heutzutage
anders.
Ja, ist das natürlich viel komplexer und es gibt ja eine ganze Verwaltung für die Flüchtlinge da. Ich kann jetzt politisch dazu nicht so viel sagen.
Auf der Stimme.
Ich kann zum Beispiel sagen, ich dolmetsche für Flüchtlinge vor allem aus dem Kaukasus, weil ich Russisch kann. Und ich sehe immer den einzelnen Menschen. Es gibt ja alles Mögliche. Und das darüber schreibe ich auch in meinem Buch, diese Geschichten, Schlawiner. Es gibt Menschen, die kommen, weil sie krank sind, weil sie todkrank sind. Und sie können sich die medizinische Behandlung nicht leisten in ihrem Land. Also es gibt alles Mögliche.
Sie arbeiten als Dolmetscherin. Sie sehen ja Situationen. Was beobachten Sie dort?
Ja, also was mir unheimlich gut gefällt, wenn ich hier im Kantonsspital arbeite oder auch in Friedmatt in der Psychiatrie oder auch hier im Bruderholz-Spital. Was für eine multikulturelle Atmosphäre da herrscht, wie friedvoll das ist, wie das funktioniert und mit welcher Achtung man diesen Unglücklichen begegnet, die da sprachlos sind, die nicht nur meine Hilfe brauchen, sondern die Hilfe der Ärzte. Und ich habe wirklich noch nie etwas beobachtet, sonst hätte ich sofort darüber geschrieben. Und jedes Mal bin ich, obwohl es traurige Geschichten sind, ich bin immer glücklich.
Vielen Dank, Irena Breschner. Die Schriftstellerin Irena Breschner, die hier in Basel lebt, ist dort zu Gast im Tandem. Ihr Roman «Die undankbare Fremde» ist im Verlag Galliani Berlin erschienen. Am Montag geht es dann hier weiter bei uns im Tandem. Dann ist Nadja Hauser zu Gast, die Leiterin vom einzigen Zirkusfestival in der Schweiz, dem Young Stage Festival. Und damit ist es 6:05 gewesen, hier nochmal das Wichtigste in aller Kürze. Der mutmaßliche Täter vom Tötungsdelikt in Frengendorf Ende September ist in Untersuchungshaft dank einer internationalen Fahndung heim in die polnische Polizei gefasst und befragt. Und Kulturstadt Jetzt sagt Nein zu Überwachungskameras in der Innenstadt, ein Vorschlag, den die CVP im Wahlkampf nochmal lanciert hat, nachdem der Grosse Rot ihn schon abgelehnt hat. Und jetzt zur Wetterprognose fürs Wochenende mit der Claudia Stocker von SF Meteo.
In der Nacht ist es meistens klar und die Temperaturen sinken auf rund 10 Grad. Am frühen Morgen hat es aber gerade im Uldenen oder am Rhein nachher das ein oder andere Nebelfeld. Die Nebelfelder lösen sich schnell auf und vorübergehend ist es am Samstag ziemlich sonnig. Am Nachmittag ziehen vom Sundgau her zum Teil dicke Schleierwolken auf. Am Nachmittag liegen die Temperaturen zu laufen bei 21 Grad und in der Stadt bei 23 Grad. Der Sonntag ist ein Ehrentag zum Drinnenbleiben. Weil schon in der Nacht fängt es an Teilorten an regnen. Der Sonntag selber ist häufig bewölkt und vor allem am Vormittag wird es auch immer wieder nass. Die Temperaturen gehen auf rund 18 Grad zurück.
So viel vom Regionaljournal Basel von heute. Am Mikrofon Marlene Sandra und unsere Tandemgast Irena Breschner. Morgen Mittag hören Sie hier wieder die gemeinsame Sendung der Regionalredaktionen.
Der schwedische Kampfflüger Gripen ist zusammen auf Testflug. Ihm wird abpasst. Sogenannte Planespotter, Flugzeugfans mit riesigen Teleobjektiven an den Fotoapparaten, hat es einen Pistenrand für das beste Bild, wenn der Gripen losdonnert. Regional Diagonal ist mit dem Kampfjet Paparazzi auf Pirsch. Der Kanton Graubünden kauft für 1,5 Millionen Franken eigene Wetterprognose, weil ihm die jetzigen zu schlecht und zu fehlerhaft sind und darum Gäste nicht kommen. Regional Diagonal will vom Bündner Bergbahnchef wissen, was sie denn machen, wenn die eigenen Aussichten auch zu letzten voraussagen. Das sind zwei von den Geschichten, die gehören zum morgen Mittag nach den 12 Uhr auf dieser Saison.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.